Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Auditorium Kloster Stiepel heute Abend hier zum Thema Muslime in Deutschland, Geschichte, Akteure, Probleme. Dazu spricht Dr. Jörn Thielmann, Islamwissenschaftler und Geschäftsführer des Erlanger Zentrums für Islam und Recht in Europa an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Er ist uns auch privat verbunden, darf ich, denke ich, erwähnen, durch seinen leiblichen Bruder, unseren Pater Kosmas, der in Heiligenkreuz und auch hier an den Heiligenkreuz tätig ist und aber auch ein Jahr hier in Stiepel bei uns war. Ja, das Thema zieht offensichtlich. Sie merken, wir hatten nicht mit so viel Interesse gerechnet. Ich hatte nur den kleinen Saal bestuhlen lassen. Es freut uns, dass Sie hierher gekommen sind, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das uns ja im Alltag von der Bushaltestelle weg bis zu den großen Fragen, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen soll und gestaltet werden soll, uns ja auch in den Nachrichten eigentlich fast täglich beschäftigt. Dazu wird uns nun in kompetenter Weise einführen, eben der Dr. Jörn Thielmann, und ich darf dann auch schon direkt das Wort an Sie weitergeben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Pater Placidus, für die freundliche Vorstellung. Hochwürdigster Pater Prior, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, um sich erzählen zu lassen über muslimisches Leben in Deutschland, über die Geschichte muslimischer Präsenz in Deutschland, die weit älter ist als die Gastarbeitermigration seit den 60er Jahren. Ich werde Ihnen vorstellen Akteure, die einfach sichtbar und präsent sind, auch in Bochum sichtbar und präsent sind, und sprechen über Problemlagen. Da gibt es ja diese und jene Erfahrungen und Meinungen, je nachdem. Das werden wir, werde ich versuchen, ein bisschen auseinander zu dröseln und differenziert darzustellen. Und ich werde auch sprechen über die Frage, was engagierte Christen oder Christen überhaupt von Muslimen lernen können, was vielleicht eine etwas ungewohnte Perspektive ist, aber eine, denke ich, die man durchaus einmal einnehmen sollte. Mal Gott gucken, ob das alles hier so funktioniert, wie es soll. Unten. Dann gucken wir mal. Eben hat es doch funktioniert. Zahlen, die muslimische Population ist größer als ursprünglich gedacht, wie sich durch eine Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge herausstellt im Kontext der ersten deutschen Islamkonferenz. Da musste man die Zahlen fast um 1 Million nach oben korrigieren. Sie sehen allerdings auch die Schwankungsbreite. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl einer Großstadt wie Nürnberg, 500.000. Das liegt daran, dass anders als bei römisch-katholischen oder evangelischen Christen die Religionszugehörigkeit von Muslimen nicht amtlich erfasst wird. Das hängt auch damit zusammen, dass der Islam bzw. islamische Vereinigungen, muslimische Vereinigungen nicht anerkannt sind in den meisten Bundesländern. Es gibt erste Anfänge, da werden wir auch noch darüber sprechen müssen, als Religionsgemeinschaften nach Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes, das regelt den gesamten Schulbereich, oder gar Körperschaftsstatus genießen, sodass die Mitgliederzahlen sehr schwankend sind. Aber es ist eine relativ große Zahl, ungefähr um 5% der deutschen Bevölkerung. Und die meisten Muslime, die Zahlen sind, denke ich, mittlerweile etwas höher durch Einbürgerung und Geburt. Ungefähr die Hälfte der Muslime in Deutschland sind Deutsche. Und das Grundgesetz differenziert nicht, ob man in Anführungszeichen Bio-Deutscher ist oder ob man zugewandert ist oder die Eltern oder Großeltern zugewandert sind. Ein Phänomen nebenbei, das man ja im Ruhrgebiet auch deutlich kennt. Viele im Ruhrgebiet haben ja tschechische oder polnische Wurzeln und da kräht heutzutage auch kein Hahn mehr nach. Als ich Kind war in Essen, war Polacke noch ein Schimpfwort. Das muss man wahrscheinlich der Altersgruppe meiner Tochter, unserer Tochter, muss man das wahrscheinlich noch erklären, was das überhaupt meint. Die Mehrzahl der Muslime in Deutschland sind Türken. Und es gibt zwei große Strömungen, theologische Strömungen im Islam, Sunniten, Schiiten. Die meisten Muslime weltweit sind Sunniten. Auch die meisten Muslime in Deutschland sind Sunniten. Aber man vergisst schnell bei all der türkischen Präsenz, dass es Muslime aus Ländern rund um den Globus gibt. Es gibt Muslime aus Ländern von Subsahara-Afrika, es gibt asiatische Muslime, es gibt rückgewanderte Muslime aus Südamerika und es gibt natürlich Konvertiten, auch schon Konvertiten der zweiten oder dritten Generation, also die schon als Muslime bio-deutscher Eltern oder französischer Eltern oder amerikanischer Eltern geboren sind, die auch noch mit dazukommen. Also die Idee, was auch manche oder ein türkischer Verband DİTİB, der Verband der türkischen Religionsbehörde Diyanet, oft verkündet, man müsse nur mit ihnen reden, weil die meisten Muslime in Deutschland seien halt Türken und sie würden die halt überwiegend repräsentieren. Das ist so nicht wahr. Und die interessantesten und dynamischsten, auch theologisch dynamischsten Aspekte, vielleicht auch zum Teil die problematischsten Aspekte, kommen im Grunde aus dem supranationalen Bereich, aus dem nicht-türkischen Bereich. Wenn wir die geschichtliche Präsenz anschauen von Muslimen in Deutschland, dann kann man im Prinzip drei große Phasen ausmachen. Das eine ist die Zeit vor dem 19. Jahrhundert, wo Muslime nur sehr vereinzelt präsent waren, entweder als Reisende oder als Diplomaten oder als Kriegsgefangene. Vor allem im Kontext der beiden großen Türkenkriege um die zwei Belagerungen von Wien im 16. und 17. Jahrhundert. Da sind etliche Kriegsgefangene respektive Versprengte. Krieg war eine räumlich flüchtige Angelegenheit. Da konnte man schon mal hinter die eigenen oder fremden Linien geraten, mit Mann und Maus, Marketendern, Männer, Frauen, Kinder. Und dann fand man sich auf einmal zurückgelassen. Und so kann man im 17. Jahrhundert an verschiedenen Orten in Deutschland Spuren von Muslimen finden. Im Fränkischen, wo ich herkomme, lässt sich das bis heute nachweisen, unter anderem auch auf Dorffriedhöfen. Manche sind getauft worden und auch noch lutherische Pfarrer geworden, andere nicht. Ein berühmter muslimischer Diener am Königshof von Hannover ist geadelt worden als Mehmet von Königstreu, mit Spuren auch im hannoveranischen Raum, mit Herrenhäusern und Ahnengemälden und allem Pipapo. Und der Dichter Frank Wedekind, dem einen oder anderen von Ihnen vielleicht bekannt, vor allem durch sein Stück Frühlingserwachen, ist ein direkter leiblicher Nachkomme von Mehmet von Königstreu. Es gab auch ein muslimisches Reiterregiment in preußischen Diensten, aus denen die Ulanenregimente hervorgegangen sind, die sogenannten Langen Kerle. Man findet literarischen Widerhall davon in Jochen Kleppers Roman Mein Vater, etwas idealisiert vielleicht, aber deutlich. Und ja, also es war in sich eine bürgerliche Angelegenheit. Die zweite Phase 19. Jahrhundert, das sind die Reformanstrengungen im Osmanischen Reich, der wichtigsten muslimischen Macht im Kontakt zu Europa. Preußen hatte intensive, auch das Habsburgerreich haben nicht nur Kriege geführt, sondern mit den Osmanen, sondern das Osmanische Reich war selbstverständlich Teil des europäischen Konzerts der Mächte. Und die Preußen an verschiedene Militärmissionen im Osmanischen Reich, die berühmteste vielleicht von den späteren Generalfeldmarschall Moltke, der letzte Oberbefehlshaber, oder einer der letzten Oberbefehlshaber des Osmanischen Reiches, war auch ein Deutscher, Liman Sander. Und es gab intensive diplomatische Kontakte, was dazu führte, dass die erste Gebetsstätte für Muslime in Deutschland eingerichtet worden ist, als der Gesandte des Osmanischen Reiches Ende des 19. Jahrhunderts starb in Berlin. Und natürlich nicht, so wie heute, irgendwie zur Beerdigung heimgebracht werden konnte per Flugzeug, sondern da hat der deutsche Kaiser ein Grundstück geschiftet als Friedhof am Columbiadamm in Berlin. Das besteht bis heute und ist mittlerweile Eigentum der Republik Türkei. Und da gab es einen Gebetsraum, kleines Gebäude mit einem Gebetsraum, und beerdigt wurde bis in die 30er, 40er Jahre dort. Das kann man heute sich noch anschauen. Was wir in der Zeit haben, ist im Grunde ein großbürgerlicher Kontakt. Da sind Intellektuelle unterwegs, da sind reiche Paschas unterwegs, da sind Menschen unterwegs, die in Deutschland studieren wollen. Und die sind mit einer großen Neugierde, denken Sie, das ist die Zeit auch der Hagenbeck'schen Völkerschauen, die sind mit großer Neugierde aufgenommen worden und haben sich in Berlin selbstverständlich bewegt. In den 20er Jahren ist die erste Moschee gebaut worden in Deutschland, die bis heute besteht, in Wilmersdorf, von einer indopakistanischen Missionsbewegung. Und die waren selbstverständlich Teil der großbürgerlichen Stadtgesellschaft. Der Imam von dort hatte eine wöchentliche Radiosendung im staatlichen Rundfunk. In den Zeitungen wurde berichtet über Feste. Da ist Tut Berlin aufgetaucht. Das war, die waren völlig, völlig eingewoben in die entsprechenden, wie soll man sagen, Reform- und Erneuerungsströmungen nach dem Ersten Weltkrieg. Und der Islam hatte nichts mit Gewalt, mit Arbeiterkultur, mit Terrorismus oder mit sonst was zu tun. Das war, die hatten Kontakte zu den Esoterikern, zu Theosophen, Anthroposophen, die dann entstanden, zu mystischen Zirkeln, aber auch zu Atheisten, zur Lebensreformbewegung etc. Und eine Mitarbeiterin von mir rekonstruiert gerade die Moscheebibliothek. Das ist faszinierend, in welchen Sprachen und zu welchen Phänomenen man da in der Moscheebibliothek Bücher findet. Der Islam war überhaupt kein gesellschaftliches Problem in der Zeit, sondern eine rationale, intelligente, anziehende Option unter vielen, die in den 20er Jahren bereitstand. Und Muslime aus aller Welt haben Berlin auch als einen interessanten Ort angesehen, wo man vielleicht Fuß fassen kann, auf eine sehr offene und tolerante Art und Weise. Nach dem Ersten Weltkrieg und dann später nochmal nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in manchen Gegenden Deutschlands Kontakt zu französischen Besatzungssoldaten muslimischen Glaubens, vor allem aus Nordafrika und dem Senegal. In Mainz, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe, kann man heute noch entsprechende Gräberfelder finden. Es gab zeitweilig auch eine aus Holz gebaute Moschee. Und im Ersten Weltkrieg ebenfalls, es gab Kriegsgefangenenlager um Berlin herum, auch zum Teil mit Moscheen ausgestattet und mit Publikationsorganen, finanziert vom deutschen Staat in verschiedenen orientalischen Sprachen. Aber die sind dann nach Auflösung der Lager überwiegend zurückgegangen in ihre Herkunftsländer. Der Bruch in der muslimischen Bevölkerungsstruktur kommt im Prinzip mit der Massenanwerbung von Arbeitern Anfang der 60er Jahre. Also wir hatten im Prinzip bis in die 50er Jahre Bildungsbürger, Studenten zwangsläufig im Prinzip auch mit einem großbürgerlichen Hintergrund. Wer konnte sich leisten, sein Kind zum Studium nach Europa zu schicken? und oder politische Flüchtlinge. Das fängt in den 50er Jahren, kommen auch die ersten Flüchtlinge mit Muslimbruderschaft-Hintergrund, die von NASA exiliert werden, die aber auch in der Regel einen akademischen Hintergrund haben. Also wir haben ein relativ hohes intellektuelles Niveau und eine relativ hohe soziale Schicht, die präsent ist. In den 60er Jahren dann Arbeitermigration, Männer wie Frauen, die Frauen werden leicht übersehen, es sind auch Frauen alleine nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten. Und zunächst Menschen, die, man hat oft das Gefühl, dass sie ja nur Analphabeten gekommen. So, die hatten keine Ausbildung und nichts. Das stimmt so nicht. Die hatten Ausbildung, die hatten halt keine Ausbildung im Sinne des deutschen dualen Systems oder ihre Studienabschlüsse sind nicht anerkannt worden. Das ist bis heute für viele Migranten ein großes Problem. Das ändert sich erst ganz langsam, dass man, und zwar unabhängig irgendwie von der religiösen oder ethnischen oder räumlichen Herkunft, dass Universitätsabschlüsse oder überhaupt Ausbildungsabschlüsse in Deutschland anerkannt werden und die Menschen halbwegs gleichwertig arbeiten können. Menschen haben durchaus auch in der ersten Phase Ausbildungsberufe gehabt, die sind nicht wahrgenommen worden und die haben deswegen als Arbeiter hier gearbeitet. Religion war zunächst auch kein Problem. Man wusste nichts über Muslime und über den Islam, man hatte auch nichts gegen sie, sodass der Umgang mit Muslimen auch unproblematisch war. Die ersten muslimischen Festtagsgebete haben in Kirchen stattgefunden, unter anderem im Kölner Dom. In den 60er Jahren. Auch ich habe in Bad Kreuznach gelebt, an der Nahe war es genauso. Die sind nicht in die evangelische Kirche gegangen in Bad Kreuznach, sondern in die katholische. Direkt am Bahnhof, Heiligkreuz. Und heute würden Muslime nicht wagen zu fragen. Und stellen Sie sich einfach nur vor, jetzt käme eine Gruppe von Muslimen und würde sagen, jetzt haben wir bald das Fest des Fastenbrechens am Ende von Ramadan, können wir hier in der Klosterkirche unser Gebet abhalten. Also bei aller interreligiösen Offenheit und Toleranz des Stiebler Priorates, selbst wenn die das wollten, das gäbe einen Aufstand in der Stadt sondergleichen, da bin ich ziemlich sicher. Und da muss man natürlich die Frage stellen, was ist in den knapp 40 Jahren passiert, dass das auf beiden Seiten nicht mehr möglich ist. Die einen würden nicht mehr wagen zu fragen und die anderen würden nicht im Traum dran denken, die Kirchen zu öffnen. Die würden noch die Gemeindesäle öffnen oder so, aber dass man jetzt irgendwie im Kölner Dom muslimisches Festtagsgebet abhält, selbstverständlich, wäre unvorstellbar. Oder ist einfach unvorstellbar. Warum hat sich das geändert? Aus mancherlei Gründen. Manche sind sozioökonomischer Art, andere haben zu tun mit Veränderungen in der internationalen Politik und entsprechenden Transformationen. Andere haben zu tun mit Änderungen in der Familienstruktur der Migrantenfamilien. 1973 die Ölpreiskrise, Anwerbestopp, Beginn der relativ langen Rezessionsphase. Migranten mussten sich entscheiden, gehen sie zurück in ihre Herkunftsländer und verlieren möglicherweise alle rechtlichen Positionen, das betrifft nicht nur Deutschland, betrifft auch andere europäische Länder, die sie in Europa erworben haben und können vielleicht nie wieder zum Arbeiten zurückgehen nach Deutschland. Oder die Option wurde ihnen eingeräumt, holen sie ihre Familienmitglieder nach, die bis dahin in der Regel in den Herkunftsländern verblieben waren, wenn beide Elternteile in Deutschland oder in Frankreich oder Holland oder so gearbeitet haben, unter Obhut von Verwandten oder unter Obhut eines Elternteils. Und der Familiennachzug ändert auch die religiösen Praktiken und die Bedürfnisse. Bis zu dem Zeitpunkt war im Grunde das Ziel, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel zu verdienen. Die haben geschuftet wie die Verrückten. Oft zwei Schichten im Industriebetrieb an einem Tag. Sie haben gewohnt unter den erbärmlichsten Bedingungen, Klammer auf, oft auch ausgenutzt und ausgebeutet von deutschen Vermietern, Klammer zu. und haben das hingenommen, weil sie in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Kapital akkumulieren wollen, möglichst viel Geld sparen wollen, um sich eine Existenz in ihrem Herkunftsland aufzubauen. In den 60er Jahren gab es etliche Krisen sowohl in der arabischen als auch in der arabischen Welt als auch in der Türkei. Das verringerte schon ein bisschen die Rückkehrmöglichkeiten. Die ersten Rückkehrer konnten noch die üblichen kleinen Business aufbauen, Tante-Emma-Laden an der Ecke, kleines Taxiunternehmen, vielleicht einen kleinen Handwerksbetrieb. Sozusagen diese leicht zugänglichen Wirtschaftsfelder waren durch die ersten Remigranten ziemlich schnell, würde man sagen, verstopft, versperrt. Das war da nicht mehr richtig so eine Option. Die politischen Rahmenbedingungen änderten sich, waren sehr instabil. Also Familiennachzug. Religiöse Bedürfnisse hatten diejenigen gepflegt, denen geantwortet, die schon in ihren Herkunftsländern, in der Regel in religiös-politischer Opposition zu dem Herkunftsland aktiv gewesen waren. Aus dem arabischen Raum Muslimbrüder, die waren gewohnt, sozusagen sich selbst zu organisieren und für ihre religiösen Belange und sonstigen Belange zu sorgen. Im Bereich der Türkei Gruppen, die in Opposition standen zum kemalistischen Staat, also in Opposition standen zu dem radikalen Bruch im Laufe der 20er Jahre der Kemal Atatürkischen Reform, wo ja im Grunde alles Kopf unter, Kopf über gekrempelt worden war. Atatürk hat Osmanisch als Sprache abgeschafft, die arabische Schrift wurde ins Lateinische geändert, bestimmte Kleidung wurde verboten und europäische Kleidung verpflichtend eingeführt. Alle islamischen Stiftungen wurden aufgehoben, die Orden verboten, die die osmanische Gesellschaft integriert haben sozial. Alle religiösen Bildungsinstitutionen wurden aufgehoben. Sie müssen das so vorstellen, stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt auf einmal gezwungen, als Männer einen Burnus zu tragen und sich im Bart wachsen zu lassen und einen Turban zu tragen. Sie müssten Deutsch, fragen Sie mich nicht, mit japanischen Schriftzeichen schreiben, die Frauen müssten, oder können Sie sich irgendwas anderes vorstellen, Sie müssten irgendwie mit Baströckchen rumlaufen und sich im Gesicht tätowieren lassen. So ähnlich ist der Bruch. Das ist ein absolut radikaler Bruch. Das hat im Grunde die türkische Gesellschaft von dem eigenen Staat, also weite Teile der türkischen Gesellschaft, vom eigenen Staat und von den politischen Eliten entfremdet und von dem eigenen kulturellen Erbe abgeschnitten. Wenn ein Türke, Dokumente der Großeltern, je nachdem wie alt sie sind, Großeltern oder Urgroßeltern lesen will oder über die Geschichte des eigenen Landes, müssen sie mühsam die arabische Schrift lernen, in der osmanischen Variante und Osmanisch lernen. Wenn wir Texte aus der Lutherzeit lesen, nur so zum Vergleich, das ungefähr Osmanische Reich ist ungefähr, der Beginn ist ungefähr zur Lutherzeit. Gut, in die Schrift müssen wir uns irgendwie einfinden, aber mit der Sprache kommen wir klar. Wir haben unser eigenes kulturelles Erbe zur Verfügung. Das haben die Türken in der Form, in der Breite nicht durch die Reform. Also da war ein Wahnsinnsbruch. Und der Bruch zeigt sich auch immer noch in der Organisationslandschaft der religiösen türkischen Vereine in Deutschland. Und das hebt sich jetzt erst auf durch die zweite AKP-Regierung unter Ministerpräsident Erdogan. Jetzt gerät es ein bisschen in die Krise. Das wäre aber ein Vortrag für sich alleine. Das trägt sich im Prinzip seit Ende der 60er Jahre auch in Deutschland durch. Wenn man seine Familie nachholt, hat man natürlich auch andere religiöse Bedürfnisse. Vorher, okay, man hat zu den Festtagen gebetet, man hat sich getroffen und die Religiösen unter den Migranten haben auch täglich 5-mal gebetet. Das verbindet sie sehr mit den Stiebler Mönchen. Aber wenn man seine Familie da hat, dann ändern sich viele Bedürfnisse. Man braucht anderen Wohnraum. Man kann nicht irgendwie mit 4 Leuten in einem Zimmer leben. Man muss gucken, dass man seine Familie irgendwie gescheit unterbringt. Man hat natürlich auch ein Bedürfnis die Tradition weiterzugeben heißt im arabisch-türkischen Kulturkreis vor allem auch Religion weiterzugeben. Sehr selbstverständlich. Religion weiterzugeben. Das heißt, man muss sich irgendwie darum kümmern, dass die Kinder etwas über ihre Religion erfahren und eine gewisse religiöse Grundbildung vermittelt bekommen, unter anderem auch Kenntnisse, sagen wir mal, von Teilen des Korans, die im Gebet, im rituellen Gebet eine große Rolle spielen. Also muss man gucken, dass man eine religiöse Infrastruktur schafft. Das entsteht im Prinzip dann in den 70er Jahren. Anders als die südeuropäischen Migranten, Portugal, Spanien, Italien und Griechenland, trafen die Türken, wie soll man sagen, nicht auf unterstützende deutsche Institutionen. Um die Portugiesen, Spanier, Italiener hat sich die katholische Kirche gekümmert, intensiv, sowohl geistlich. Es gibt bis heute italienische oder spanische Gemeinden, oder auch portugiesische Gemeinden, je nach Stadt. Als auch karitativ sozial, beratend wie sozialarbeiterisch. Die wurden einfach eingebettet in die katholischen Strukturen und waren aufgenommen auch durchaus in normalen katholischen Gemeinden. Die fanden sozusagen einen Boden für ihre Existenz. Um die griechisch-orthodoxen hat sich die evangelische Kirche gekümmert und geholfen auch, dass da eine Infrastruktur entstand. Die sozusagen arabischen Entsendeländer Marokko, Tunesien oder die Türkei haben sich zunächst überhaupt nicht gekümmert. Die haben das überhaupt nicht gesehen. Das war natürlich auch die Ideologie auf beiden Seiten, man kehrt bald zurück. Auch nach dem Familiennachzug war zunächst die Idee, das ist jetzt erstmal auf Zeit, wir gucken mal und irgendwann gehen wir wieder zurück. Die Illusion der Rückkehr ist im Prinzip erst, denke ich, in den 90er Jahren aufgegeben worden. Muslime waren auf sich gestellt und haben Deutschland, also die erste Generation hat Deutschland sehr, sehr deutlich als Robid, als Fremde erfahren. Wenn man biografische Erzählungen von Türkinnen, Türken, Araberinnen, Araber quer durch Europa hört, der ersten Generation, die sprechen sehr deutlich in Metaphern von Kälte, von Einsamkeit, von auf sich gestellt sein, von sich alleine fühlen, sich nicht gesehen fühlen und so. Das ist eine sehr, sehr prägende Erfahrung. Die haben wirklich buchstäblich aus dem Nichts und man muss fast sagen auch aus dem Dreck heraus die religiöse und vereinsmäßige Infrastruktur aufgebaut mit viel persönlichen, finanziellen, wie sozusagen vom Engagement Opfer, die heute in Deutschland besteht, aus Hinterhöfen, Kellerruinen, irgendwelchen Löchern und Höhlen, das geschaffen. Ich denke, das muss man auch anerkennen. Die Anerkennung haben sie sozusagen in ihrer eigenen Community erfahren, die haben sie aber nicht von der Mehrheitsgesellschaft erfahren. Dass das eine kulturelle Leistung ist. Dass das eine Leistung ist, die man durchaus bewundern kann, von der man auch was lernen kann. Da werde ich am Schluss nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir haben dann in den 70er, 80er Jahren die Gemeindegründung aus den genannten Gründen, Familiennachzug und, jetzt kommt das Internationale hinein, 1979 zwei Ereignisse, die prägend sind im Prinzip, weltpolitisch prägend sind bis heute. Und zum Teil bis heute mit furchtbaren Ergebnissen. Islamische Revolution im Iran. Kurzfassung, eine der am höchsten gerüsteten, modernisierungsfreundlichsten Entwicklungsdiktaturen der Welt, massiv unterstützt von den USA, das Regime des Schah, wird von mittelalterlichen, bärtigen, turbantragenden alten Männern in Windeseile weggefegt. Das ist die europäische Wahrnehmung. Die Entstehungsgeschichte der iranischen Revolution ist erheblich komplexer, umfasst zunächst ganz andere Kreise, wie auch immer, die Mullahs, Kurzfassung, die Mullahs kapern im Prinzip diesen Revolutionsimpuls, diesen Protestimpuls gegen den Schah und formen im ersten Jahr nach Sturz des Schahs das in eine klerikale Diktatur um. Alle Welt ist überrascht, einschließlich der Wissenschaft, die davon ausgegangen ist, dass Modernisierung bedeutet, dass Religion an Bedeutung verliert. Die sogenannte Säkularisierungsthese von Max Weber. Mit technischem Fortschritt und Modernisierung, damit verbundener Modernisierung, wird Religion mehr oder minder belanglos und verschwindet. Das ist der erste, also die islamische Revolution im Iran oder das, was aus der Revolution wird, ist die erste empirische Widerlegung. Und Wissenschaft wie Politik wundert sich. Und was neu aufs Tapet kommt, ist der Begriff islamischer Fundamentalismus. Islamisch muss man oft gar nicht mehr sagen, sagt man nur noch Fundamentalismus. Und Religion ist auf einmal wieder Gegenstand der Politik und der politischen Debatte und auch der wissenschaftlichen Debatte quer durch die Disziplin. Das hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, was wir beobachten können, dann ist im Prinzip eine Reproduktion der Trennlinien Laizisten, Säkulare versus religiös Orientierte mit einer ganzen Spannbreite von Abschattungen. Arabische Moscheen sind allerdings nur da in der alten Bundesrepublik präsent, wo nennenswerte arabische Kommunitäten leben. Die Türken sind die türkischen Migranten sind sehr früh relativ flächendeckend in Deutschland präsent. Seit der Wiedervereinigung auch in Ostdeutschland mit den Arabern ist es erheblich inselförmiger, wie die Kommunitäten verteilt sind. Das hat zu tun mit Arbeitskräftenachfrage und mit Phänomenen der Kettenmigration. Da werden wir auch noch bei der Problematisierung darauf zu sprechen kommen müssen. Vereine entstehen als Arbeitervereine und die entstehen natürlich als Zusammenschluss von Menschen, die irgendwas verbindet. Die Sprache oder die regionale Herkunft oder die religiöse Orientierung oder in unterschiedlichen Verhältnissen sozusagen eine Zusammenballung davon. Wir haben die Moscheen mit dezidiert religiöser Orientierung, das sind diejenigen im türkischen Bereich, die in Opposition stehen zum kemalistischen Staat. Das ist Milli Görüş, die sogenannte Erbakan, auch Erbakan-Bewegung, initiiert von dem zwischenzeitlichen Ministerpräsidenten Necmettin Erbakan, dem Ziehvater des aktuellen türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. Das sind die Süleymançılar, der gegen die Bezeichnung wehren sie sich, das ist der Verband der islamischen Kulturzentren, die vor allem bekannt sind durch ihre Korankurse und ihre Schülerwohnheime. Milli Görüş, politisch aktiv, die haben halt in der Türkei pausenlos Parteien gegründet und sich an den Wahlen beteiligt, mit unterschiedlichem Erfolg, sind immer wieder verboten worden von türkischen Gerichten, dann wieder begründet. Bis zu der Erfolgsstory von Erdogan, der sich allerdings von Erbakan abgespalten hat, aber immer noch, gute Kontakte zur deutschen Milli Görüş hat. Verband der islamischen Kulturzentren, anderer Weg, sogenannter Quietismus, fernhalten von der Politik, wir machen einfach nur unser religiöses Ding. Und bewahren, also die Kurzfassung wäre für die Bewahrung des spätosmanischen Bildungsgutes in so einer Reader's Digest-Version, überwintern, bis irgendwann der kemalistische Staat sich so ändert und dann ist man bereit und kann an das religiöse Wissen, an die religiösen Traditionen der spätosmanischen Zeit anknüpfen. Milli Görüş will oder wollte durch politische Aktivität das politische System in der Türkei, nicht in Deutschland, in der Türkei ändern. Die haben allerdings mittlerweile, die Türkei-Orientierung verloren und streben danach, einen Platz in Deutschland zu finden. Dabei allerdings Argwünsch beäugt von den Verfassungsschutzämtern. Und wir haben ebenfalls, ist im Grunde der religiöse Hintergrund ist der gleiche, die kommen alle aus dem sufischen Milieu, also aus dem mystischen Milieu des späten Osmanischen Reiches und sind dann einfach andere Wege gegangen, die Nutschlus, die auch sich von Politik fernhalten und aus denen die in den letzten Monaten viel diskutierte Gülen-Bewegung hervorgegangen ist, die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen, der in den USA im Exil lebt und gerade sehr heftig die Regierung von Erdogan herausfordert. Die sind in Deutschland auch aktiv. Anders als Miligürisch und der VIKZ betreiben sie keine Moscheen, sondern Bildungseinrichtungen und organisieren sozusagen Konferenzen, religiöse Bildungsveranstaltungen in Deutschland, aber auch in der Türkei. Und sehr spät, allerdings jetzt unter den türkischen Verbänden, der größte DİTİB als Ableger der türkischen Religionsbehörde, um gleich ein Vorurteil, was heißt ein Vorurteil, eine allgemeine Ansicht zu zertrümmern, die Türkei ist alles, aber kein laizistischer Staat. Also wenn die Türkei laizistisch ist, dann ist die Bundesrepublik ultralaizistisch. Das habe ich auch lange geglaubt. In der Türkei ist es so, der Staat hat die Religion gekapert. Der verwaltet Religion. Der hat eine große staatliche Behörde geschaffen, die Religion verwaltet und religiöse Inhalte bestimmt. Das ist die zweitgrößte Behörde in der Türkei nach der Armee. Da werden die Predigten geschrieben, da werden die Predigten sogar für Europa geschrieben. Da kann ich keinen Laizismus dran erkennen. Laizismus bedeutet ja radikale Trennung von Staat und Religion. Die Religionsgemeinschaften müssen ja ihr eigenes Süppchen kochen und organisieren ihre Verhältnisse selbst, wie in Deutschland nebenbei auch. Also der türkische Staat hat einfach erkannt, die in Opposition zu ihm stehenden Gruppen sind organisatorisch weiter. Die waren zum Teil 10, 15 Jahre voraus. Jetzt müssen wir schnell gucken, dass uns unsere da überwiegend ja noch türkischen Staatsangehörigen nicht entgleiten. Gerade die islamische Revolution im Iran hatte da so einen neuen Impuls gegeben. Ich weiß nicht, ob die einen oder anderen sich von Ihnen noch an den Kalifatstaat von Kaplan erinnern, der Kalif von Köln. Hat man ja gedacht, okay, das ist so eine kleine esoterische Spinnergruppe. Der ist aber als eine Massenbewegung gestartet. Die Miligürisch-Leute hatten den geholt als Rechtsgutachter, als oberste geistliche Autorität und der war mit Erbakan nicht einverstanden, sozusagen eines graduell parteipolitischen Weges. Der wollte wirklich die bewaffnete Revolution und hat sich abgespalten von Miligürisch und die sind als eine Massenbewegung gestartet. Also die waren überhaupt nicht klein und irgendwie spinnerig. Das hat natürlich der türkische Staat sehr wohl wahrgenommen, sich auch bedroht erlebt. Das ist eine Zeit großer politischer Instabilität in der Türkei und das fand massiven Widerhall. Hier wurde ja zum Teil auch bewaffnet gekämpft zwischen den unterschiedlichsten Gruppen. Und der türkische Staat hat reagiert, indem er einen Verein nach deutschem Recht gegründet hat, allerdings unter fester Kontrolle der türkischen Botschaft. Die Vorsitzenden waren oder sind bis heute immer der Botschaftsrat für religiöse Angelegenheiten. Was auch die Kooperation mit dem deutschen Staat etwas schwierig macht. Sie wurden allerdings, weil die Türkei als laizistischer Staat galt und DİTİB immer gesagt hat, wir vertreten den guten, demokratiefähigen, laizistischen Islam, wurden sie an sich vom deutschen Staat immer privilegiert, im Grunde bis in die zweite Islamkonferenz hinein. Wenn man das Ganze nochmal im türkischen Sektor etwas aufdröselt, dann hat man halt diese Gruppen auf der einen Seite, die Zustimmung zur Situation in der Türkei, Grauen Wölfe, die sogenannte türkisch-islamische Synthese als Ideologie gebildet haben. Jeder Türke ist ein Muslim, jeder gute Muslim ist ein Türke. Klammer auf, was macht man mit den ganzen religiösen und ethnischen und sprachlichen Minderheiten in der Türkei? Die Christen, die Aleviten, die Jesiden, die Kurden als sprachliche Gruppe und als ethnische Gruppe, wo es auch alle möglichen Kreuzbeziehungen gibt, das fällt da raus und DİTİB, die einfach sagen, ja, wir vertreten Islam in einem laizistischen Staat. Und dann auf der anderen Seite die revolutionären Gruppen, die einen, die sich der religiösen Ausbildung widmen, Süleymanşılar und Öcalan, und diejenigen, die Parteipolitik machen. Aber auf die Türkei bezogen. Also die religiöse Ausbildung schon hier in Deutschland, aber Parteipolitik nicht auf Deutschland bezogen. Revolutionäre Ereignisse nie auf die deutsche Gesellschaft bezogen, sondern immer auf die Türkei bezogen. Das ist ziemlich wichtig. Und dann natürlich als 2001 dann verboten der Kalifatsstaat, die revolutionär waren, aber im Grunde zu einer Sekte zusammengeschrumpft sind. Und hier und da gibt es noch Spuren, aber die sind mehr oder minder verschwunden und spielen auch keine Rolle mehr im türkischen Milieu. Nochmal kurz, das hatte ich schon gesagt, zum Nachlesen im Detail. Sie sehen das Gründungsdatum sehr, sehr früh. Die waren erst sehr zentralistisch organisiert, was manche deutschen Jugendämter, die für die Betriebserlaubnisse der Schülerwohnheime zuständig waren, nicht realisiert haben, dass sie im Grunde nur mit Köln reden müssen, aber nicht mit irgendwie dem lokalen Verein. Das haben sie aber geändert, also die meisten türkischen, oder im Grunde jetzt alle bundesweit vertretenen muslimischen Organisationen sind entlang der Bundesländergrenzen organisiert, was zu tun hat mit dem deutschen Religionsrecht, wo die gesamte staatliche Anerkennung über die Bundesländer läuft, nicht über die Bundesebene, der Bund ist dafür nicht zuständig. Milli Görüş, die sich sehr verändert haben, an sich die dynamischste Bewegung unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, meines Erachtens, gut, beobachten kann man viel, aber die Einstufung als verfassungsfeindlich halte ich für unbegründet. Die sind im Prinzip am weitesten, was Integration anlangt, so merkwürdig das vielleicht auch klingen mag. Die streiten mit der deutschen Politik, die haben dezidierte Vorstellungen davon, was Rechte und Pflichten von Muslimen als Individuen wie als Kollektiv anlangt. Aber ihr geistiger Horizont ist Deutschland und sie sind bemüht, als gesamte Organisation einen Bildungsaufstieg herbeizuführen. Die sind definitiv seit längerem sehr professionell aufgestellt und arbeiten auch daran, dass sie an die geänderten Rahmenbedingungen durch die jetzt ja seit einigen Jahren sich entwickelnde islamische Theologie in Deutschland, dass sie darauf auch als Organisation antworten können, auch was Bezahlungsstrukturen für religiöses Personal anlangt. Die arbeiten daran, dass sie Stück für Stück aus den Gemeinden, sowohl bei VIKZ als auch bei Milli Görüş, werden alle Bediensteten aus den Gemeinden selbst heraus finanziert. Alle Aktivitäten werden durch Mitgliedsbeiträge, die sehr gering sind, aber also ist es pro Mitglied, und oft ist es so, dass auch bei großen Familien nur einer Mitglied ist, sind es so 5 bis 15 Euro im Monat, wird durch Mitgliedsbeiträge und Spenden getragen. Das ist natürlich dann sehr schwierig, eine akademisch gebildete Person, sagen wir mal, wenigstens mit Grundschullehrergehaltsniveau zu finanzieren. Aber da arbeiten sie dran, dass das so langsam aufwärts geht. Da muss man auch sagen, Vereine haben in der Regel so zwischen 200, je nachdem wie groß sie sind, zwischen 150 bis 350, 400 Mitgliedern, sind es aber schon ziemlich groß. Die Infrastruktur wird aber genutzt. Moscheen sind frei zugänglich für alle Muslime. Sie müssen nicht Vereinsmitglied in dem Trägerverein der Moschee sein. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass zu bestimmten Gebeten vielleicht ein Vereinsmoschee, wo 200 Vereinsmitglieder hinterstehen, von 2000 Menschen besucht werden zu einem Festtagsgottesdienst. Und am Freitag vielleicht von 400. Das heißt, eine Minderheit von Muslimen trägt die Infrastruktur für alle. Ohne großen Immobilien oder sonstigen wirtschaftlichen Besitz, ohne Staatszuwendungen, die ja anerkannte Religionsgemeinschaften oder Weltanschauungsgemeinschaften bekommen in Deutschland. Und das ist schon eine beachtliche Leistung. DITIB ist im Gegensatz dazu anders gestrickt. Die bekommen, und das bildet im Grunde auch den Kern der Attraktivität für türkische Vereine, Mitglied bei DITIB zu sein, die bekommen eine hauptamtliche Kraft, manchmal auch mehr, vom türkischen Staat bezahlt. Dem muss man eine Dienstwohnung stellen und dann übernimmt man die Strom- und Wasserrechnung dafür und fertig ist. Man muss aber nicht für sein Gehalt aufkommen. Der kann aber alles machen. Der sperrt das Gebäude auf, der macht den Unterricht für die Kinder, der hält Vorträge, der macht Beratungen, der leitet das Gebet. Wahrscheinlich hat er so wie katholische Priester einmal in der Woche frei, aber der ist halt immer zur Verfügung. Und das Nette ist, man muss sein Gehalt nicht bezahlen. Das ist natürlich unter den beschriebenen Umständen ein schönes Argument. Zumal man sagen muss, also das Bildungsniveau und damit auch das Einkommensniveau unter Muslimen steigt signifikant in den letzten 10 Jahren, aber viele sind Arbeiter, es gibt eine höhere Arbeitslosigkeit unter ihnen, also das Einkommensniveau oder die finanziellen Ressourcen, die man anbohren kann, die sind einfach viel, viel geringer als jetzt in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Wenn man das Ganze aber strukturell betrachtet, wir haben im Prinzip landsmannschaftliche Moscheen, bedeutet man Moscheen, die nach Sprache und Herkunft gegliedert haben, mit einem religiösen Profil oder ohne religiöses Profil. Ich habe einen Freund und Kollegen, Levent Teschan, der spricht von DITIB als der Volks, sozusagen dem volkskirchlichen Islam, die also verschiedene Strömungen integrieren. Das hat sich unter der AKP-Regierung nochmal verstärkt. Es waren immer alle möglichen, auch oppositionellen Strömungen in der Religionsbehörde vertreten. Jetzt gibt es sozusagen, verschwimmen die Grenzen zwischen den türkischen Vereinen, auch in Deutschland. Also mit einem dezidierten religiösen Profil, ohne dezidiertes religiöses Profil. Und auf der anderen Seite haben wir eine Gruppe, über die ich noch nicht geredet habe, die ich supranationale Moscheen nenne. Das sind im Grunde all diejenigen, die nicht genug kritische ethnische oder sprachliche Masse haben, um ihren eigenen Verein betreiben zu können. An manchen Orten in Deutschland haben wir auch auf der landsmannschaftlichen Seite arabische Moscheen. Das sind beispielsweise im Rhein-Main-Gebiet tunesische und marokkanische Vereine. Aber die sind nicht so flächendeckend präsent. Also müssen sich die anderen, die jetzt nicht zu einer türkischen Moschee gehen wollen, mit anderen Muslimen aus allen Herren Ländern zusammenschließen. Das hat verschiedene Konsequenzen. Das hat die Konsequenz, dass man eine gemeinsame Sprache finden muss. Das ist dann oft Deutsch, manchmal auch Englisch oder Französisch, je nachdem. Und das verändert natürlich, wie soll ich sagen, so den religiösen Diskurs, das Sprechen über Religion. Man kann nicht sagen, ja, das haben wir im Riftgebirge aber immer so gemacht, und der andere sagt dann, ja, aber wir in Malaysia, wir machen das so und so, wir beten so und so, wir feiern so und so die Feste, und Prophetengeburtstag darf man überhaupt nicht feiern, das ist verboten, und die anderen sagen, ja, aber wir müssen auch noch das und das Fest feiern, das ist auch zwingend islamisch. Das heißt, man muss sich über die Inhalte der Religion verständigen, und dann entsteht ja eine Religion, der sich erheblich deutlicher an den Textquellen des Islams, am Koran, also der Prophet, also an der Gottesoffenbarung und an der Prophetentradition, der Sunna, orientiert und sich löst von lokalen und kulturellen Hintergründen. Das schafft dann manchmal auch Probleme, weil dann auch eine, sagen wir mal, eine puristische und gelegentlich auch eine radikalere Variante entstehen kann, die nicht mehr so abgebildet ist von, wie soll ich sagen, so wie beim rheinischen Katholizismus, so, wo immer man muss sich dann nicht mehr beweisen oder behaupten in seiner Katholizität oder jetzt im Fall der Muslime in seinem Islamischsein. Das hat man sozusagen Kraft Herkunft sowieso in den Genen, so, da muss man jetzt nicht irgendwie harte Kanten hineinziehen. Das gibt es nicht nur in der katholischen Kirche, das gibt es halt, wie gesagt, auch in anderen Religionen. Wenn man an die Problemlagen schaut, das ist, zieht sich durch die letzten 40 Jahre konsequent durch. Wenn Sie in Zeitungsberichten und Forschungsliteratur schauen, man spricht da schon von Ghettobildung mit schlechten Wohnverhältnissen. Heute sind die Wohnverhältnisse etwas besser, aber da hat man das Gefühl, da entstehen Parallelgesellschaften und die Deutschen, die Biodeutschen werden verdrängt. Man spricht von der Schulsituation der Kinder, Bildungsfern etc., das stimmt so nicht. Es gibt ein massives Aufholen türkischer und auch arabischer Kinder im Bildungsbereich. Die Bildungslage von beispielsweise griechischen oder italienischen Migrantenkinder der dritten Generation sind gravierender. Auch Russlanddeutsche sind oft erheblich gravierender. Aber es wird so wahrgenommen und Kriminalität ist natürlich auch ein großes Stichwort. Dazu muss man aber sagen, Ghettobildung, also Segregation, Teilung, Abgrenzung, Absonderung im Stadtraum entsteht durch komplexe Prozesse. Das hat zu tun einerseits mit denjenigen, die Wohnraum suchen, andererseits mit der Angebotsstruktur. Ich habe selbst in meinem Forschungszentrum 3 Mitarbeitende mit türkischem Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Die eine spricht Bodenseeschwäbisch, der andere spricht Badisch, der dritte spricht Hochdeutsch mit einem ganz leichten fränkischen Akzent. Zwei sind promoviert, der dritte arbeitet gerade daran. Die haben eines erfolgreicher Wirtschaftsanwalt mit einer festen Stelle auch noch an der Uni. Die anderen haben gute wissenschaftliche Positionen an der Uni mit Perspektive. Wenn die sich mit ihrem türkischen Namen melden, ist bei vielen Vermietern erstmal Schluss. Dann ist die Wohnung schon weg, dann kriegen sie keinen Termin, etc. etc. Das geht natürlich denjenigen, die kaum Deutsch sprechen, noch viel, viel stärker so. Weil meine Mitarbeitenden können sich dann irgendwie helfen. Ja, haben sie sozusagen genug finanzielle Ressourcen, um das gegebenenfalls durch auch Ausweichen in höhere Mietsegmente zu korrigieren. Irgendwann hört die Diskriminierung auf. Wenn sie genug Geld locker machen können für ihre Wohnung oder es vielleicht gar kaufen können. Der eine Mitarbeiter hat einfach sich ein Haus gekauft, da hat er zwar zwei Brandanschläge im Badischen über sich ergehen lassen müssen, aber der konnte sozusagen die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt dadurch heilen. Aber jetzt, wenn Sie sozusagen aus dem Arbeitermilieu kommen, da gehen Sie natürlich dahin, wo Sie Wohnraum mieten können. Ist völlig klar. Entweder, also ganz zu Beginn natürlich auch in den preiswerten Wohnraum, wo Deutsche nicht mehr leben wollten, durch sozialen Aufstieg, einfach weil es da günstiger ist und sie dann beim Wohnraum sparen können. Wenn sie darüber im Kopf haben, okay, ob da jetzt noch das Klo halbe Treppe tiefer ist und keine Heizung, vielleicht Kohlenheizung oder kein warmes Wasser und so, das nehme ich in Kauf, weil ich bin ja nur 2 Jahre oder 3 Jahre und dann gehe ich in die Türkei zurück, macht nichts. Also entweder aus solchen Gründen oder sie sagen sich, was soll ich mich jetzt da mit irgendwelchen Vermietern rumärgern, ich gehe in die Viertel, wo keiner danach fragt, wo ich herkomme, wo ich auch nicht schön angeguckt werde. Und dann treffen sich Mehrheitsgesellschaft und Minderheitengruppen in, sagen wir mal, im aktiven Rassismus und dem Ausweichen vor Rassismus oder in Diskriminierung und dem Umgehen mit Diskriminierung. Und dann sucht man sich halt auch Anschluss an Kreise und Gruppen, mit denen man gut kann. Jeder freut sich, wenn er irgendwie in eine Nachbarschaft ziehen kann, wo schon Freunde leben. Oder Menschen leben, die man kennt. Oder? Ich meine, das ist normal. Das erleichtert das Ankommen, das erleichtert das sich zu Hause fühlen. Da denkt man sich, ah, da wohnt doch schon Familie Müller, 2 Straßen weit, das ist bestimmt nett, die Kinder sind ungefähr gleich alt, die mögen sich und so. Da lass uns da auch mal hinziehen, da finden wir bestimmt schneller Anschluss. Und das ist natürlich bei Migrantengruppen genauso. Die zum Teil ja auch noch aus erheblich dichteren sozialen Netzen kommen, dichteren familiären Netzen kommen. Und da geht man halt dahin, wo schon der Cousin ist oder die Cousine oder der Bruder oder jemand aus dem Dorf oder wenigstens jemand aus der gleichen Region, von dem man gehört hat, wo man irgendwie über X-Engen Kontakt hergestellt bekommt. Das ist normal. Also da treffen sozusagen die sozialen, emotionalen Bedürfnisse der Migranten, Diskriminierungspraktiken der Mehrheitsgesellschaft, manchmal auch Verteilungspraktiken von sozialen Wohnungsbaugesellschaften, Sozialämtern, Wohnungsämtern etc., manchmal sehr unheilvoll aufeinander, aber da muss man sich über die Ergebnisse nicht wundern. Auch Migranten wollen nicht in Slums wohnen und in Gegenden, wo es eine hohe Kriminalität gibt. Zumal nicht Migranten der zweiten oder dritten Generation. Prekäre Schulsituationen der Kinder, das hatte zu Beginn natürlich auch mit Sprachkenntnissen zu tun. Sagen wir mal so, die deutsche Gesellschaft tut sich, glaube ich, schwerer als andere Gesellschaften mit der sprachlichen Integration von Migranten. Das ist in Ländern mit Kolonialerfahrung etwas leichter. Frankreich oder England, die haben auch eine selbstverständlichere Politik mit Sprach- oder Mehrsprachigkeit umzugehen. Kriminalität, das hat mehr zu tun mit der sozialen Lage, scheint mir. Kriminalität findet man quer durch alle Gesellschaftsschichten in unterschiedlichen Formen. Der eine verlagert sich auf das Gebiet der Wirtschaftskriminalität, wie manche Vorstandsvorsitzenden von Großkonzernen durch Steuerhinterziehung oder Ähnliches oder Abrechnungskriminalität, und die anderen rauben halt alte Omas aus. Das ist eine Frage der Möglichkeiten, die man hat. Verurteilenswert ist beides, hat aber nichts zu tun mit irgendeiner Ethnie oder mit irgendeiner sprachlichen Zugehörigkeit oder mit Religion. Sie klauen nicht, weil sie Muslim sind, genauso wenig wie sie nicht klauen, weil sie Christ sind. Sie klauen aus erheblich komplexeren Gründen, und das sollte man im Blick haben. Der Spiegel hat 1970 das schon als Klassenproblem beschrieben. Das darf man heute, nachdem selbst die deutsche Sozialdemokratie nicht mehr von Klassen redet, vielleicht nicht so bezeichnen, aber denke ich fast erheblich präziser als alles andere. Das hat mit Lebensbedingungen zu tun, die mit sozioökonomischen Bedingungen verknüpft sind. Da muss man sozusagen die kriminellen muslimischen Jugendlichen muss man mit vergleichbaren Gruppen vergleichen und nicht irgendwie mit Stiepler Bildungsbürgerkindern. Das ist so. Da muss man schauen, wie verhalten sich denn die nicht-muslimischen Kinder oder Jugendlichen oder Erwachsenen, die in den gleichen Kontexten leben. Und dann kann man vielleicht Aussagen machen, die begründet sind. Und die Vorschläge zur Problemlösung waren in den 70er Jahren genauso wie heute. Sprachförderung, islamischer Religionsunterricht, das kommt jetzt flächendeckend. Ich denke, das ist auch wichtig, um einfach beizubringen, Religion zu befragen auf Sinngehalt, sich aktiv und kritisch mit Religion der eigenen wie mit Fremden auseinanderzusetzen und einfach Kenntnisse zu haben, die über, wie soll man sagen, konventionelles Weitererzählen hinausgehen. Das betrifft aber alle Religionen, denke ich. Das gilt für katholische Kinder genauso wie für muslimische Kinder. Kindergartenbesuch wurde damals auch schon vorgeschlagen, was natürlich zwangsläufig bedeutet, dass man schon Sprachkenntnisse hat der deutschen Sprache, bevor man in die Schule kommt. Wenn man erst in der ersten Klasse Deutsch lernt, dann ist die Schulkarriere für die meisten Kinder vorgezeichnet. Und das war damals schon so und ist heute genauso. Interessanterweise hat Kirchenrat von Mutius, das war der damalige Vertreter der evangelischen Kirchen bei der nordrhein-westfälischen Landesregierung und beim Landtag in Düsseldorf, vorgeschlagen, man möge doch islamische Schulen in privater Trägerschaft einrichten, mit türkischer, vor allem, er dachte vor allem dann auch in türkischer Sprache, denn die deutsche Schulbildung würde zu einer Entfremdung führen. Man sollte sozusagen in deutscher Qualität, aber in der eigenen religiösen, sprachlichen Kultur sozusagen Schulbildung durchführen. Ein Modell, das jetzt partiell bilingual realisiert wird durch unter anderem das türkische Gymnasium in Köln. Was man beobachten kann, das hatte ich auch schon genannt, Bildung ist für muslimische Eltern sehr, sehr wichtig. Das findet sich auch in allen quantitativen Studien der letzten zehn Jahre, die repräsentativ sind. Eltern wollen nicht mehr nur Koranschulkurse für ihre Kinder. Das war in den 70er, 80er Jahren noch anders. Klammer auf, man muss natürlich auch daran denken, dass das ausdifferenzierte, sehr früh gegliederte deutsche Schulsystem in den meisten Ländern dieser Erde völlig unbekannt ist. Und dass man das erst wissen muss, dass man je nach Bundesland sehr früh Entscheidungen für Lebenswege in Deutschland fällt oder Entscheidungen für Lebenswege von anderen Leuten, für die eigenen Kinder gefällt werden. Das ist auch Franzosen oder Engländer oder Amerikaner nicht unbedingt so ersichtlich, wenn sie bei uns leben. Und die diskriminierenden Praktiken dabei können durchaus auch geborene deutsche Christen erfahren, was die Schullaufbahn anlangt. Das habe ich selbst auch schon im Freundes- und Bekanntenkreis gehabt. Das fällt einem, wenn man selbst einen akademischen Hintergrund hat, überhaupt nicht auf, weil die ganze Schule reagiert so darauf. Sie schreiben ja den Beruf hinein, und wenn ich jetzt beispielsweise schreibe, Islamwissenschaftler, meine Frau ist evangelische Pfarrerin, da steht dann da auf dem Bogen unseres Kindes, da ist der Hintergrund klar, da muss man nicht groß mit den Lehrern reden. Die gehen selbstverständlich in der Grundschule davon aus, dass dieses Kind, so doof wie es auch vielleicht sein mag, an sich doch eine ideale Kandidatin, jetzt unsere Tochter, eine ideale Kandidatin für die Gymnasiallaufbahn ist. Und wenn sie da schreiben, Schlosser, noch nicht mal Schlossermeister oder Maler, so, dann ist klar, ja, vielleicht Realschule. Das ist so. Das meinen die Lehrerinnen und Lehrer nicht böse, aber so funktioniert einfach oft sehr unbewusst soziale Selektion. Mittlerweile hat sich das umgekrempelt. Einzelne türkische Verbände achten sehr darauf, dass die Kinder ihrer Vereinsangehörigen die bestmögliche Schulbildung erhalten. Und ein Verein wie Milli Görüs stellt religiöse Bildung für die Kinder hin an. Da ist erstmal Nachhilfe angesagt. Sprachunterricht, Mathe, was auch immer dran ist. Und dann kommt religiöse Bildung. Und das gilt auch für etliche andere Vereine. Und bei den Eltern ist es ja genauso. Wenn VEKZ hatte zu Beginn 7 Tage die Woche Korankurse. Das machen sie für ihren Jungen. Also jetzt haben die meisten Türken vielleicht für ein Jahr, vielleicht für 2 Jahre. Und dann denken sie, nee, der muss Zeit investieren in die deutsche Schule. Bei Mädchen macht man es vielleicht noch ein Jahr länger. Da denkt man sich, okay, das reicht jetzt mal fürs Religiöse, jetzt sollen sie mal lieber Mathe, Deutsch und Englisch lernen. Und darauf reagieren natürlich auch die Verbände, die müssen da flexibel sein, sonst ist ihre, das ist in der Hinsicht nicht anders als bei den Kirchen. Sie müssen an der Religionsweitergabe und Traditionsweitergabe an die Kinder müssen sie arbeiten, da müssen sie auch entsprechende Angebote machen. Und wenn sie konkurrieren müssen mit Internet und Multiplex-Kino und fragen Sie mich nicht, Facebook-Gruppen, dann müssen Sie das ein bisschen aufhübschen. Da können Sie nicht irgendwie einen Imam vorne hinstellen, der autoritativ irgendwelche Sätze vorbetet und die Kinder sollen die irgendwie repetieren, wiederholen. Das funktioniert nicht. Zumal ja auch die deutsche Schule anders funktioniert. Also die Kinder erleben ja den Kontrast. In der Schule sollen sie kritisch diskutieren und die Lehrer auch mit Fragen herausfordern und argumentieren lernen. Und im Moscheeverein sollen sie jetzt irgendwie unhinterfragt der Autorität von Älteren folgen. Das gibt ein Spannungsverhältnis. Das können sie in Teilen auch durch Konventionen überbrücken, aber spätestens, wenn es um die eigene intellektuelle Entscheidung für eine Religion geht, ist da funktioniert das nicht mehr ganz so leicht. Deswegen zunächst, wie gesagt, wie bei Milli Görüs in Ludwigshafen, Ludwigshafen ist exemplarisch, da sind viele Leute in Führungsfunktionen bei Milli Görüs aufgestiegen, die haben dann studiert, sehr erfolgreich studiert und Verantwortung übernommen. Sehr früh auch Verantwortung bekommen, das ist vielleicht auch ein Vorbild für Kirchen, dann organisieren 17-Jährige Veranstaltungen mit 2000 Leuten, mit sehr viel freien Händen, inhaltlich wie organisatorisch, da kann man natürlich auch dran wachsen. Jeder, der von Ihnen, der sich in der kirchlichen Jugendarbeit oder sonst wie irgendwie engagiert hat und früh auch solche Verantwortung hatte, erinnert sich vielleicht noch daran, wie man an diesen Herausforderungen gereift ist und Stolz und Kenntnisse daraus gezogen hat. Das ist da nicht anders. Muslime sind Menschen wie alle. Es gibt aber auch mittlerweile wissenschaftliche Aktivitäten. Vorrege von DITIB, das hat jetzt gerade wieder so eine kleine Delle, die hat eine sehr gute, interessante Zeitschrift, die haben sie leider eingestellt. Aber es gibt ein Bemühen, auch intellektueller unterwegs zu sein und auch in Kontakt zu treten auf einer Ebene, die hinausgeht, intellektuell auch hinausgeht über: Ja, wir beziehen uns alle irgendwie auf Abraham und mögen uns jetzt im interreligiösen Gespräch oder so, sondern wirklich auch inhaltlich sich wechselseitig kritisch vom Glauben zu erzählen und mit den eigenen Glauben auch zu reflektieren. Die katholische Kirche ist nebenbei da relativ rührig in Gestalt der katholischen Akademie Rottenburg-Stuttgart, die in Stuttgart ein sehr anspruchsvolles theologisches Forum Islam-Christentum in der Schriftenreihe hat, die Schriften erscheinen bei Pustet in Regensburg, wo in bestimmten Themenfeldern, Mission, Bekehrung und anderen. Jetzt ist die nächste Tagung beschäftigt sich mit der Frage, was ist eigentlich Theologie? Was betreiben wir da? Mit Gästen aus dem In- und Ausland sehr offen und sehr klar miteinander reden, jeweils auch über Kreuz, also wie lese ich die religiösen Schriften der jeweils anderen, was steckt für mich da drin, wie nehme ich das wahr. Da entsteht allmählich einiges und es ist an sich eine Freude für jeden Katholiken, dass da die Akademie in Stuttgart so aktiv ist. Ebenfalls aktiv die Gülen-Bewegung, die hatte ich schon genannt, in dem derzeitigen Konflikt in der Türkei. Das ist eine Bildungsbewegung, die Nachhilfezentren und Schulen in aller Welt betreibt, auch in Deutschland mehr oder minder in jeder größeren und kleineren Stadt präsent ist. Die funktionieren so ein bisschen wie Opus Dei. Sie flaggen den Islam oder ihre Bewegung nicht aus. Es gibt keinen Verein Gülen oder so. Sie sprechen immer nur von der Hizmet-Bewegung, von der, wie soll man sagen, von der Dienstbewegung, Dienst an anderen. Verstehen sich als eine Elite-Bewegung, auch so wie Opus Dei, wo Jugendliche durch Nachhilfeeinrichtungen angesprochen werden und dann möglicherweise, aber nicht zwingend, je nach Ansprechbarkeit und, wie soll man sagen, ja, so wie die Verantwortlichen das empfinden, schrittweise und abgestuft initiiert werden. Die Idee ist, sie erfahren eine sehr gute Ausbildung. In der Türkei betreiben die mit die besten Schulen. Betreiben auch in Deutschland, das türkische Gymnasium in Köln hat definitiv so einen Gülen-Hintergrund. Die Idee ist, die kriegen eine gute Ausbildung und irgendwann geben sie zurück. Spenden sie etc. Das ist wie bei besetzen Kaderpositionen, sind Informationsbroker und Netzeknüpfer. Also ich sehe da keinen Unterschied zur Opus Dei-Struktur. Und ist trotz anders, also gut, Opus Dei ist jetzt eine Persellanprälatur, die haben stärkere oder klarere Strukturen mittlerweile, aber so die Grundidee ist eine sehr ähnliche. Was sie natürlich auch extrem opak macht. Man weiß nicht so genau, wer steckt da überhaupt hinter, weil die heißen immer irgendwie so interreligiöse Begegnungsvereine. Also wenn sie irgendwie was Interreligiöses, Dialogmäßiges haben und es sind gebildete, perfekt deutsch sprechende Türken, immer wie aus dem Ei gepellt angezogen, dann sind die Chancen nicht schlecht, dass sie mit jemandem aus der Gülen-Bewegung zu tun haben. Da hatte ich auch schon von gesprochen, ich weiß nicht, wie weit Sie sich auskennen mit dem deutschen Religionsrecht, früher Staatskirchenrecht, genannt mittlerweile aber deutlich erweitert. Das ist halt entstanden durch die, ja, wie soll man sagen, einerseits Verbindung zwischen Staat und Kirche, mit den Staatskirchen in den protestantischen Ländern, mit den Fürstbistümern auf katholischer Seite, dann auseinanderdividiert im 19. Jahrhundert und neu gefasst in der Weimarer Republik durch die Weimarer Reichsverfassung, deren Bestimmungen bis heute im deutschen Grundgesetz fortgelten, zuletzt nochmal neu ins Bewusstsein gerufen durch diesen unsäglichen Skandal in Limburg, wo es aber mal um die Staatsleistungen ging und so. Dummerweise war Muslime institutionell noch nicht präsent, als die Weimarer Reichsverfassung geschrieben wurde, sonst hätten sie nicht organisatorisch, rechtlich so viele Probleme. Den Zugang zu den Rechten und dann auch den Pflichten regeln die Gesetze der Bundesländer. Die sind für religiöse Fragen in der Hinsicht zuständig. Da gibt es bestimmte Erfordernisse, Gewähr der Dauer, eine gewisse Mindestzahl an Mitgliedern, wobei sie jetzt nicht 1.000 organisieren müssen. Sie können auch eine anerkannte Religionsgemeinschaft werden, wenn sie vielleicht nur 100 Leute haben. Sie müssen nur die Gewähr der Dauer bieten und sie müssen Bekenntnispflege auf jeder Organisationsebene betreiben. Das heißt, Religion muss Motivgrund sein oder gepflegt werden in irgendeiner Weise auf den verschiedenen Ebenen. Den Beweis müssen die Kirchen einfach nicht erbringen, muss auch das Judentum nicht erbringen. Sie können auch zwangsläufig karitativ tätig werden, sie können Öffentlichkeitsarbeit machen, aber der Verband darf nicht zum Zweck haben, einfach nur ein Zusammenschluss von Einzelgemeinden zu sein und sie politisch nach außen zu vertreten. Sondern der Verband muss selbst was mit Religion und mit Kultus zu tun haben. Unser Staat ist glücklicherweise völlig neutral. Der trifft keine Präferenzen. Das Grundgesetz anerkennt die christlichen Wurzeln unserer Kultur. Mittlerweile im politischen Diskurs um die jüdischen Wurzeln erweitert. Klammer auf, es ist überhaupt kein Problem, die um islamische Wurzeln zu erweitern, denn der Islam als Kultur und als Generator von Wissen fußt genauso wie wir, in Teilen sogar noch mehr, auf dem Erbe der lateinisch-griechischen Antike. Die deutsche Scholastik ist undenkbar ohne arabische Philosophie, arabisch-islamische Philosophie. Thomas van Aquin konnte manche Probleme der christlichen Theologie nur lösen, weil muslimische Denker verwandte Probleme für den Islam schon gelöst hatten. Der emeritierte Bochumer Philosoph Flasch hat zwei schöne Bücher dazu gemacht über Meister Eckhart. Ein Buch heißt Meister Eckhart, der Geburt der deutschen Mystik aus der arabischen Philosophie, wo er das sehr, sehr kompliziert. Das ist ein absolut voraussetzungsreiches Buch. Detailliert nachweist, wie Dominikaner-Theologen, Lehrer von Eckhart und dann Eckhart selbst von spezifischen arabisch-muslimischen Denkern profitiert haben. Und man kann das ohne weiteres auch durch den intensiven Geistesaustausch, der im Prinzip bis in die frühe Neuzeit bestand, ohne weiteres deutlich machen, dass Muslime oder die Produktion, die geistig-kulturelle Produktion des Islam selbstverständlich Teil unseres Kulturerbes ist. Auch Erkenntnisse der Medizin. In der Medizin haben sie bis ins 19. Jahrhundert ein Philosophikum und kein Physikum gemacht, was vielleicht auch kein Schaden gewesen ist. Und da gehörten Schriften von Ibn Sina, von Avicenna selbstverständlich zum Lektürekanon. Und das ist einer der größten islamischen Philosophen und Gelehrten gewesen. Gut, also die Vorgaben des deutschen Religionsrechts sind etwas mühsam. Es gibt jetzt verschiedene Wege, das zu lösen, wie man den Islam organisatorisch integrieren kann. Manche Länder, unter anderem auch Nordrhein-Westfalen, gehen eine Vertragslösung, den Weg einer Vertragslösung, den ich persönlich für second best halte, aber den manche Religionsrechtler und andere Juristen durchaus für tragbar halten. Der Königsweg ist an sich die Anerkennung zunächst als Religionsgemeinschaft nach Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes, der regelt die Organisation des Religionsunterrichtes als verpflichtenden Bekenntnisunterricht in staatlichen Schulen, wo die entsprechende Religionsgemeinschaft, wenn sie die Voraussetzungen erfüllt, die Inhalte verantwortet und der Staat sozusagen die Mittel zur Verfügung stellt, das im Rahmen des staatlichen Religionsunterrichts des staatlichen Schulunterrichts durchzuführen. Das ist bislang den Aleviten gelungen, als einer türkischen Gruppe, deren Zugehörigkeit zum Islam allerdings ein bisschen fragwürdig ist. Mal sagen Aleviten, sie sind Teil des Islams, mal sagen sie sind eine eigenständige Religion, da mag ich mich jetzt nicht einmischen. Die sind auf jeden Fall in 8 Bundesländern entsprechend anerkannt und führen auch schon Religionsunterricht durch. Und das sind aus dem islamischen Kulturkreis in Hessen, DİTİB, also der hessische Landesverband der sozusagen mit Hintergrund der türkischen Religionsbehörde DİYANET gründet, DİTİB-Verband und die Ahmadiyya Muslim Jamaat, eine indopakistanische Missionsbewegung, die nicht nur als Religionsgemeinschaft nach Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes anerkannt worden ist, sondern auch ein halbes Jahr später, im Dezember 2012 anerkannt worden ist, genauso wie DİTİB im Parallelverfahren, sondern auch Körperschaftsrechte verliehen bekommen hat. Also die sind jetzt in der Königsklasse, da rechtlich unterscheiden die sich nicht von den Kirchen. Das heißt, sie können beamtenrechtliche Verhältnisse etablieren, sie können Sie könnten sogenannte Kirchensteuer erheben, was ja keine Steuer ist, sondern im Grunde ein Mitgliedsbeitrag, der über den Lohnsteuerabzug durch die Finanzämter eingesammelt wird. Nebenbei lassen sich das die Finanzbehörden auch durchaus solide bezahlen. Also es ist ein Mitgliedsbeitrag, den Weg können Sie auch gehen. Sie haben Sonderrechte, Steuerbefreiungen, Privilegien etc. wie andere anerkannte Körperschaften auch. Und Religionsverfassungsrechtler sagen, dass wenn man die Anerkennung nach Artikel 7 Absatz 3 hat, also als Religionsgemeinschaft, ist im Grunde die Verleihung des Körperschaftsstatus zwingend. Religionsverfassungsrechtler sehen mittlerweile da keinen wesentlichen Unterschied. Und dann wird man vollumfänglich Kooperationspartner des deutschen Staates. Aber wir stehen kurz davor und sind in Verhandlungen, aber es ist noch nicht überall erreicht. Und die Konflikte um den Professor Mohammed Khorshid in Münster zeigen auch, welche Abgründe da noch zu überwinden sind. Am Schluss kann man dann regelkonform bekenntnisorientierten Religionsunterricht machen, was wir bislang in den verschiedenen Bundesländern sind. Modellunterrichte, manchmal als Islamkunde, also nicht bekenntnisorientiert, manchmal bekenntnisorientiert wie in Bayern. Das sind aber alles immer Hilfskonstruktionen. Man bewegt sich im Grunde da in so einer rechtlichen Grauzone. Und das wäre dann sozusagen nach Artikel 140 Grundgesetz, der auf die Weimarer Reichsverfassung verweist, der Königsweg. Was man beobachten kann, das hatte ich schon gesagt, die AKP-Regierung, jetzt die zweite von Erdogan, hat vieles aufgelöst. Das ist halt eine sogenannte islamistische politische Bewegung, die auf einmal in einem großen Flächenland die Macht hat und zunächst nach Anlehnung an die EU gestrebt hat und starke politische, juristische und wirtschaftliche Reformen durchgeführt hat, sehr erfolgreich. Zum Teil auch dann durch die religiös-kulturelle Politik, sagen wir mal, Lockerung des Kopftuchverbots. Die Frau des Staatspräsidenten taucht bei öffentlichen Veranstaltungen mit Kopftuch auf. Das hat zunächst für einen Skandal gesorgt, ist aber mittlerweile selbstverständlich. Sozusagen diese Spaltung, die Entfremdung der türkischen Gesellschaft von den eigenen Eliten und dem Staat lockert. In der Folge löst sich auch die Blockadepolitik von DİTİB gegenüber den anderen muslimischen, / muslimisch-türkischen Verbänden auf, weil Erdogan einfach den gleichen Hintergrund hat wie die Miligoresh-Bewegung und so weiter. Auf einmal hat man Veranstaltungen beider Vereine in Deutschland mit ihrem Logo auf einem und demselben Plakat. Das wäre vor 5 Jahren undenkbar gewesen, habe ich selbst 2012 im Hessischen beobachten können für eine rheinland-pfälzisch-hessische Kooperationsveranstaltung in Ludwigshafen anlässlich des Prophetengeburtstages, wo beide Vereine dieser Rhein-Main-Region eine gemeinsame Veranstaltung gemacht haben. Es löst sich auch theologisch auf. Man redet mehr miteinander und DİTİB, die lange Zeit eine Politik vertreten haben gegenüber dem deutschen Staat und gegenüber deutschen Behörden, wie ich selbst auch in eigenen Moderationsprozessen erlebt habe, die immer gesagt haben, ihr müsst mit denen gar nicht reden, mit denen alle am Tisch sitzen, ihr müsst nur mit uns reden, wir sind die Guten und wir vertreten alle. Das ändert sich mittlerweile und manchmal ein bisschen durch Druck. In Niedersachsen hat einfach die Landesregierung deutlich gemacht, dass sie mit der sogenannten Schura Niedersachsen, wo alle anderen außer DİTİB zusammengeschlossen waren, wirklich alle, dass sie mit denen einen Staatsvertrag machen. Und da wurde einfach klar für DİTİB, wenn sie jetzt nicht da sehr schnell als weitere Partei an Bord kommen, dann sind sie einfach abgehangen. Die brauchen manchmal ein bisschen Nachhilfe. Es löst sich aber auch gelegentlich aus der Organisation selbst heraus auf. Und es wischen theologische Grenzen. Also es gab immer verschiedene theologische Positionen in Diyanet, die werden sozusagen ermutigt durch die äußeren politischen Rahmenbedingungen, wenn die sozusagen verwischen die deutlicher. Die verschiedenen Strömungen zeigen sich deutlicher und dann wird nicht mehr einfach nur so eine klare Staatsislamlinie vertreten. Was man beobachten kann, ist halt, das habe ich hoffentlich deutlich machen können, ist ein Anpassungsprozess von zwei Seiten. Migration fordert Migranten einiges ab. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon mal längere Zeit im Ausland gelebt haben, Migrationserfahrung haben, auf Zeit oder vielleicht sogar schon ihr ganzes Leben, vielleicht auch durch Vertreibung. durch den Zweiten Weltkrieg oder durch Übersiedlung. Das ist nicht immer leicht. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht leicht. Man vermisst die Speisen des Herkunftslandes, man vermisst Gerüche, man kann die Sprache vielleicht sehr gut, aber versteht dann doch bestimmte Anspielungen und Scherze nicht. Manches bleibt einem fremd. Man wird vielleicht schiel angeguckt, weil man krause Haare hat, der Name fremd ist, der Name kann vielleicht nicht ausgesprochen werden, man vielleicht eine dunkle Haut hat, man vielleicht auch Kopftuch trägt und dann angepöbelt wird auf der Straße. Klammer auf, man sollte sich daran erinnern, dass das Kopftuchtragen in vielen Teilen Deutschlands noch bis in die 60er, 70er Jahre selbstverständlich war. Unter anderem auch für den Kirchgang selbstverständlich war. Wenn Sie in Regionen, wo Siebenbürger Sächsen in evangelische Kirchen gehen, mal schauen, die würden sich genauso nackt vorkommen, wenn sie ohne Kopftuch in die Kirche gehen müssten, wie sich kopftuchtragende muslimische Frauen nackt fühlen, wenn sie ohne Kopftuch unterwegs sein müssen. Die sprechen auch von den Erfahrungen gleicher Art und Weise. Wir sollen die Erfahrungen, wo wir jetzt denken, so, ach, das war schon immer so und das ist eine alte deutsche Tradition, da keine Grenzen zu ziehen. Viele Prozesse oder viele, viele Verhältnisse, die wir jetzt völlig normal finden oder akzeptabel finden, sind A, durch lange blutige Kriege über Jahrhunderte gewaltsam herbeigeführt worden. Religionsfreie Toleranz ist nicht in deutschen Genen gelegen. Wir haben da 300 Jahre Kriege drüber geführt und der Westfälische Friede hat 40 Jahre Krieg beendet, wo Deutschland einen sehr, sehr großen Teil seiner Bevölkerung eingebüßt hat unter brutalen Umständen. Das war nicht so, dass man aus sich heraus, aus seiner eigenen religiösen Überzeugung gedacht hat, ja, jetzt wollen wir mal den Katholiken oder den Protestanten Religionsfreiheit gewähren. Nee, das war einfach klar, man kann die andere Seite nicht bewegen, man muss sich irgendwie arrangieren, sonst hat man keinen Bestand mehr als Kirche oder als Volk. Das muss man sich klar machen, dass das lange Prozesse sind, auch mit Blick auf Geschlechterverhältnisse. Dass der Mann selbstverständlicher Haushaltsvorstand ist noch nicht so lange aus dem Bundesgesetz, also aus dem Zivilgesetzbuch verschwunden. Auch, dass ein Mann den Arbeitsplatz seiner Frau eigenmächtig kündigen konnte, ist noch nicht so richtig. Also das ist nicht so, dass das irgendwie vor 100 Jahren schon aus dem deutschen Recht draußen war. Und jetzt haben wir diese archaischen Muslime, die irgendwie noch andere Geschlechterverhältnisse haben. Also das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Klar kann man von Migranten auch eine besondere Bringschuld erwarten. Aber man muss natürlich auch gucken, dass man ihnen entgegenkommt. Und wenn Migrantenreligionen, gerade auch Migrantenreligionen, Rechte bekommen, auch Körperschaftsrechte bekommen, das bedeutet natürlich zwangsläufig, dass die anderen irgendwie zur Seite rücken müssen, ein bisschen abgeben müssen. Beispielsweise Rundfunkräte. Da sind natürlich auch Privilegien mit verbunden auf der Seite der Etablierten. Nur schützt das Recht nur bedingt etablierte Positionen. Rechte sind für alle gleich. Also man kann nicht davon ausgehen, dass bei Anerkennung muslimischer Verbände irgendwie die Rundfunkräte ins Unermessliche wachsen. Nicht jeder muslimische Verband, der anerkannt ist, wird einen Platz im Rundfunkrat kriegen. Klar nicht. Aber irgendeiner wird auch ein bisschen rücken müssen. Das ist völlig klar. Und das macht nicht jedem Freude. Da ist auch verständlich. Also die Aufnahmegesellschaft muss auch Anpassungsleistungen erbringen. Der Satz, der Islam gehört auch zu Deutschland, die berühmte Rede von Altbundespräsident Wulff, vielleicht das bedeutendste Vermächtnis seiner Amtszeit, vielleicht auch mit Sicherheit das bedeutendste Vermächtnis seiner Amtszeit, denke ich, ist ja berechtigt. Man kann auch nicht endlos von dritter, vierter, fünfter, sechster, achter Generation reden von Migranten. Migrationsprozesse sind irgendwann abgeschlossen. Man kann natürlich aus politischen oder ideologischen Gründen versuchen, Migrationsprozesse durch diese x-te Generation irgendwie wach zu halten, aber das scheint mir nicht opportun zu sein für das Zusammenleben einer komplexen, sich wandelnden Gesellschaft. Was man definitiv auch sagen kann, Muslime gehören auch zu Europa. Der Islam ist seit dem frühen 8. Jahrhundert konstant auf europäischem Gebiet präsent, mit nennenswerten Populationen. Erst im Westen, im Westen, Südwesten und im Süden, Spanien, also Al-Andalus, Sizilien, Teile der französischen Mittelmeerküste, Teile des italienischen Tiefels. Und nach Abschluss der Reconquista Ende des 15. Jahrhunderts, Aufstieg des Osmanischen Reiches, Präsenz in Südosteuropa bis hin zu Ungarn, also mehr oder minder im Vorland von Wien, wo das Osmanische Reich grosso modo 200 Jahre Herrschaft ausgeübt hat, dann stückweise zurückgedrängt. Also wir haben im Grunde seit dem frühen 8. Jahrhundert kontinuierliche muslimische Präsenz in Europa. Da kann man nicht sagen, der Islam ist völlig unkompatibel mit europäischen Lebensweisen oder der völlige Fremdkörper. Das halte ich für historisch absolut unbegründet, auch wenn das Verhalten der ein oder anderen Muslime, wie auch das Verhalten der ein oder anderen Nicht-Muslime, kritikwürdig ist oder kriminell oder was auch immer. Abschließend, und damit ende ich, die Frage, was können Christen von Muslimen lernen? Ich glaube einiges. Zunächst fester an der Glaubenspraxis. Als Muslim fromm zu leben in Deutschland ist nicht so leicht. Versuchen Sie mal im Alltag fünfmal zu festgelegten Zeiten zu beten. Fragen Sie die Stiebler Mönche, wie schwer es manchmal fällt, rechtzeitig oder überhaupt zum Stundengebet zu kommen, wenn man seelsorgerisch oder sonst wie eingespannt ist, auch in andere Arbeitsprozesse oder Verpflichtungsprozesse. Das ist nicht immer ganz so leicht. Und das ist natürlich noch erheblich schwieriger, wenn die äußeren Umstände nicht so richtig darauf passen. Also einfach so die Infrastruktur und das, was man so braucht. Und auch dabei zu bleiben. Ich meine, nicht jeder Muslim in Deutschland ist fromm, auch wenn der Grad der Religiosität unter Muslimen im Durchschnitt erheblich höher ist als im Durchschnitt der allgemeinen Bevölkerung in Deutschland. Aber man wird, egal ob man fromm ist oder nicht, wenn man irgendwie orientalisch aussieht und einen orientalischen Namen hat, das gilt auch für orientalische Christen nebenbei, wird man zunächst in Deutschland als Muslim angesprochen und muss sich irgendwie positionieren zu dem, was in der arabisch-islamischen Welt oder in der Türkei passiert. Man muss zu Terroranschlägen in Israel-Palästina Stellung nehmen, man muss zu Steinigungsurteilen in Nigeria oder Iran oder Afghanistan Stellung nehmen, zu jedem Unfug, der irgendwie im Namen des Islams auf diesem weiten Erdball geschieht, müssen Sie sich positionieren. Egal, ob Sie selbst Atheist, Agnostiker oder vielleicht einen orientalischen Namen haben, aber Christ sind. Und das ist nicht ganz so leicht. Was man auch lernen kann, und das ist in Zeiten all dieser, ich meine, im Bistum Essen kann man da ein sorgenvolles und schmerzhaftes Lied von singen. Meine Taufkirche ist mittlerweile nicht mehr römisch-katholisch, meine Kommunions- und Firmkirche ist abgerissen, da ist, konnte man auch kurzfristig einen Schutthaufen sehen und das war so, was ist schmerzlich. Das sorgt natürlich auch dafür, dass Moscheeneubauen oder sagen wir mal so das sichtbare Zeigen und das stolze Zeigen der Zugehörigkeit zum Islam vielleicht auch noch mal mehr Widerstand wecken und Irritation wecken. Das Gefühl so, die nehmen zu und wir nehmen ab. Die bauen Moscheen, wir reißen unsere Kirchen nieder. Da kann man nur trocken sagen, das ist ja nicht das Problem der Muslime. Da müssen wir uns fragen, was machen wir mit unserer Religion, wie gehen wir mit unserer Kirche um? Das Grundgesetz ist nicht dazu da, die katholische Kirche zu verteidigen. Als katholische Kirche, die ist dazu da, die Freiheit der katholischen Kirche in der Religionsausübung, in ihrer Selbstorganisation zu schützen, wie für jede andere Religion und Weltanschauungsgemeinschaft. Aber der deutsche Staat privilegiert nicht die katholische Kirche, der privilegiert auch nicht die evangelische Kirche, der privilegiert die Freiheit, Weltanschauung und Religion zu leben, als Individuum wie als Kollektiv. Der Staat ist da völlig neutral. Deswegen zieht das Argument auch nicht zu sagen, ja, in Saudi-Arabien dürfen wir Christen keine Kirchen bauen, deswegen sollen Muslime hier keine Moscheen bauen dürfen oder in der Türkei darf man keine Kirchen bauen oder keine Priester ausbilden, deswegen soll es hier keine islamische Theologie geben oder sonst was. Da kann man nur sagen, ja, das ist ein Unrecht in der Türkei, das ist ein Unrecht in Saudi-Arabien, da muss man gegen kämpfen. Aber in Deutschland gilt glücklicherweise das deutsche Grundgesetz. Und wenn man sagt, Muslime dürfen ja keine Moscheen bauen, dann kann ich nur sagen, das wäre eine sehr verfassungsfeindliche und verfassungswidrige Haltung. Was man annehmen muss, ist sozusagen die die kritische Herausforderung, wie gehen wir mit unseren religiösen Traditionen um? Wie bringen wir uns ein? Wie engagieren wir uns für unsere Kirchen? Gehen wir in den Gottesdienst oder gehen wir nicht in den Gottesdienst? Wenn wir nicht dahin gehen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Kirchen irgendwann abgerissen werden. Wenn wir den Pfingstmontag oder Ostermontag nicht mehr als Tag für Gottesdienstfeiern ansehen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn irgendwann diskutiert wird, ja, warum brauchen wir doch die zweiten Feiertage? In wie vielen Kirchen wird dann, also an katholischen vielleicht noch weniger, als in evangelischen, wird am zweiten Feiertag überhaupt kein Gottesdienst mehr angeboten? Oder vielleicht in der ganzen Stadt nur einer? Dann kann man mit guten Gründen fragen, ja, warum soll man nicht einen muslimischen Feiertag einführen? Oder einen jüdischen Feiertag, warum nicht? Also für die Bewahrung der eigenen Tradition ist man immer selbst zuständig. Und da kann man nicht irgendwie mit dem Finger auf die anderen zeigen, die einer anderen Religion oder einer anderen Tradition angehören. Was man lernen kann, ist, man kann ziemlich viel Infrastruktur selbst aufbauen und selbst erhalten. Die Deutsche Mehrheitsgesellschaft ist erheblich wirtschaftspotenter, auch immer noch die Katholiken, die da sind, erheblich wirtschaftspotenter als die meisten Muslime. Und trotzdem kriegen die Muslime aus sich heraus Gemeinde und Vereine gestemmt und wie im Fall von VKZ oder Miligurisch oder auch von vielen arabischen Vereinen auch Personal bezahlt. Das ist eine Frage der Identifikation mit seiner Religionsgemeinschaft. Und ich denke, das kann man deutlich vom Muslim lernen. Also stolz auf den eigenen Glauben, festhalten an Glaubenspraxis und Engagement für die eigene lokale oder regionale Gemeinde mit Einsatz, materiell, zeitlich, spirituell. Und da kann man sich durchaus herausfordern lassen. Man muss ja nicht irgendwie durch Koranverteilaktionen irgendwie Angst für den eigenen Glauben haben. Man kann ja auch sich auf die Straße stellen, wenn man das mag, und Bibeln verteilen und erzählen von seinem Glauben. Denn Muslimen sind immer noch, egal ob sie praktizieren oder nicht, Religion und Gottesglaube wichtig. Und damit bin ich am Ende. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion und Ihre Fragen. Applaus